ARD.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Hamburg heute. In diesem Podcast erfahrt ihr, was so Wichtiges los war den Tag über in Hamburg. Und wenn ihr euch auch manchmal fragt, Mann, was muss denn eigentlich passieren, damit es am Hauptbahnhof mal sauberer wird? Ja, kann ich euch sagen, Fußball-Europameisterschaft muss passieren. Deshalb wird der Hauptbahnhof nämlich in den nächsten Tagen extra grundgereinigt. Und auch während der Spiele soll mehr geputzt werden, hat Markus Hock vom Bahnhofsmanagement gesagt.
Wir werden um die 40 zusätzliche Reinigungskräfte haben und um die 30 zusätzliche Techniker.
Ja, warum mehr Techniker und ob wir während der EM campende Fußballfans am Hauptbahnhof sehen, das hört ihr gleich. Dann sprechen wir noch über unsere schöne Speicherstadt. Da sollen nämlich bald nicht erkennbare Solaranlagen auf die Dächer kommen. Und wir sprechen über die heftigen Überschwemmungen im Süden Deutschlands und was diese Katastrophe mit den Menschen hier in Hamburg macht. Das und mehr sind die Themen an diesem 5. Juni. Mein Name ist Tanja Richter. Und dann legen wir mal los.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ja, 9 Tage noch und dann geht sie los, die Fußball-Europameisterschaft hier bei uns in Deutschland. Das erste Spiel im Volksparkstadion ist dann am 16. Juni, Polen gegen die Niederlande. Insgesamt sind es ja 5 Partien hier bei uns in der Stadt. Und wer ins Stadion will, der soll ja mit Bus und Bahn anreisen. Parkplätze am Volkspark gibt's ja nicht. So sieht's das Nachhaltigkeitskonzept der UEFA vor. Und das heißt natürlich, viele reisen über den Hamburger Hauptbahnhof an. Dort wird es an den 5 Spieltagen also noch voller als ja sowieso schon. Der Hauptbahnhof hat dazu natürlich ein Konzept erarbeitet, ist vorbereitet und dieses Konzept, das wurde heute vorgestellt. Mein Kollege Oliver Wuttke war bei dem Termin. Oliver, wenn ich mir das jetzt vorstelle, zu den ja ohnehin schon 500.000 Leuten jeden Tag am Hauptbahnhof kommen dann während der WM nochmal zehntausende Fußballfans dazu. Viele von denen kennen sich natürlich auch nicht aus. Ja, wie will man denn dafür sorgen, dass kein Chaos ausbricht und die alle schnell zum Stadion oder ja vielleicht auch zum Fanfest kommen?
Tja, das wird wirklich kompliziert. 200.000 Menschen zusätzlich an den Spieltagen in Hamburg. Damit rechnet die Bahn und sagt, das sieht man so ein bisschen an den Buchungszahlen und das ist so unsere Daumenpeilung, die grobe, was sich da alles an Menschen in Richtung Stadion, aber auch in Richtung Fanfest, Heiligen Geistfeld bewegt. Menschen, die von auswärts kommen, sich in Hamburg nicht auskennen, sich erstmal orientieren müssen. Also, da passiert eine ganze Menge. Fangen wir mal mit dem Sichtbarsten an. Große grüne Schilder, sonst sind die Bahnschilder ja meistens blau mit weißer Schrift. Große grüne Schilder, Fußballrasen grün und die weisen dann auf S-Bahn, auf Shuttlebusse, auf die wichtigen Punkte für Fußballfans hin, damit die sich schnell orientieren können. Es gibt auch noch 30 mehrsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch helfen sollen, die Leute möglichst schnell in die richtige Richtung zu bringen, damit da am Hauptbahnhof kein Stau entsteht. Und das Allerschönste ist, das wünsche ich mir ja auch sonst mal außerhalb der EM. 70 zusätzliche Kräfte sind da, um täglich für Sauberkeit zu sorgen und dafür zu sorgen, dass alle Rolltreppen und Fahrstühle auch tatsächlich funktionieren. Auch das ist ja wichtig, wenn solche Menschenmassen durch das Gebäude geschleust werden, dass da nichts irgendwie stehen bleibt, weil die Rolltreppe nicht funktioniert. Ja. Also für all diese Dinge will die Bahn sorgen. Ich habe den Termin genutzt, mich mal ein bisschen umgeguckt. Man sieht noch nicht sehr viel. Es gibt noch richtig Grundreinigung. Jetzt in den kommenden 10 Tagen hat die Bahn versprochen. Und im S-Bahn-Tunnel, da sieht man auch schon, der war ja jahrelang jetzt Baustelle. Ja. Da wird jetzt richtig eine schicke Bahnsteigausstattung gerade noch installiert. Also ein bisschen was haben wir von dieser EM auch als Hamburger.
Jetzt habe ich ja gelesen, dass noch nicht klar ist, ob auch Fans am Bahnhof campen. Diese Idee hat mich jetzt überrascht. Was steckt dahinter?
Ja, das ist so ein bisschen die Sorge. Den Zahlen nach wissen wir, es kommen ganz viele. Die Eintrittskarten zum WM-Spiel sind ja teuer. Es gehen viele auch nur zum Fanfest. Und ganz viele versuchen es billig zu halten, indem sie irgendwo campieren. Die Bahn hat ein bisschen die Sorge, dass es sein kann, dass die Leute zum Spiel fahren oder zum Fanfest an den Spieltagen fahren und dann anschließend zum nächsten Austragungsort weiterreisen und dann vielleicht einfach den späten Abend die Nacht am Bahnhof verbringen und morgens in den Zug steigen. Sowas in der Art. Das ist zum Teil in anderen Städten auch möglich. Da hat man ein bisschen dafür gesorgt, dass es da in Bahnhofsnähe Plätze gibt, wo die Leute sich aufhalten können. Hamburg hat diesen Platz einfach nicht. Und das ist die Sorge, die dahinter steht, dass Menschen da in größerer Zahl vielleicht am Bahnhof campieren. Andererseits, wir haben ja eine Menge Flächen, auch Grünflächen in der Stadt, die für Fans genutzt werden können. Also ob das wirklich zum Problem wird, muss man mal gucken.
Also abwarten. Dankeschön, Oma.
Ja.
Was sind eigentlich eure Lieblingsorte in Hamburg? Also für mich gehört definitiv die Speicherstadt dazu, mit den schönen alten roten Gebäuden direkt an den Fleten. Ein außergewöhnlicher Ort, wie ich finde. Die Speicherstadt ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe. Die Gebäude stehen also unter Denkmalschutz, können nicht einfach so umgebaut werden. Trotzdem soll die Speicherstadt, wie ja ganz Hamburg, bis 2040 klimaneutral werden. Also klimaneutral mit Energie versorgt werden. Aber wie das klappen kann, daran hat ein Forschungsteam die letzten Jahre gearbeitet. Und heute sind Ergebnisse vorgestellt worden. Dietrich Lehmann, du warst ja deshalb in der Speicherstadt. Genauer gesagt warst du auf einem Dach in der Speicherstadt. Warum?
Naja, also da oben kann man sich mal ein bisschen anschauen, wie könnte man eigentlich in Zukunft nicht nur die Speicherstadt, sondern auch andere historische Dächer so gestalten, dass man da auch Photovoltaik zum Beispiel raufbringt oder eben Solarthermie. Normalerweise kennen wir alle diese sperrigen, riesigen Flächen, die da spiegeln. Das sieht, finde ich, immer noch hässlich aus, auch wenn sie vielleicht ein bisschen schöner geworden sind. Manchmal hängen sie auch an den Balkonen rum, diese Balkonkraftwerke. Ja. Also das geht natürlich nicht, sobald ein Gebäude unter Denkmalschutz steht. Da muss man sich was anderes einfallen lassen.
Und was hat man sich da einfallen lassen?
Naja, also zum Beispiel haben sich die Forscher, die Uni Stuttgart ist da zum Beispiel beteiligt oder auch die Hafen-City-Uni, die haben sich überlegt, diese Solarplatten, die müsste man eigentlich wesentlich kleiner machen. Die sind dann nur so groß wie ein Dachziegel oder eben wie eine Schieferplatte, die es ja auf vielen Gebäuden gibt. Oder man muss sie letztendlich auch so in der Form bringen wie diese Kupferplatten, die man auch viel sieht, diese grünen Platten. Man muss sie aber auch äußerlich so gestalten, dass sie eigentlich von Weitem und auch wenn man dran ist, kaum von Schiefer zu unterscheiden sind. Das ist echt eine spannende Sache. Ich musste wirklich an manchen Stellen zweimal hingucken, um da zu erkennen, das ist jetzt so eine kleine Platte, die ja, so groß wie eine DIN A4-Seite ist, ein bisschen mehr, die erzeugt wirklich Strom oder eben warmes Wasser.
Interessant. Und was gab es noch für Ideen?
Ja, also man hat natürlich ein weiteres Problem. Strom und Wärme kann man oben auf dem Dach erzeugen, das ist das eine. Die Gebäude der Speicherstadt sind aber energetisch, ich würde mal sagen, eine Katastrophe. Also das sind dicke Mauerwerke, die halten einigermaßen gut. Die Temperaturen sind ja ursprünglich mal ausgelegt worden, dass man alles Mögliche an Waren da lagern kann, bei möglichst gleichbleibenden Temperaturen. Heute werden die ja viel genutzt für Gastronomie, für Eventflächen, für Büros auch. Also da findet ja ein Umbau der Speicherstadt statt. Und man kann nicht einfach, wie man das normalerweise bei einem modernen Gebäude machen würde, außen eine Dämmung draufbringen. Ja. Da haben die Forscher sich mal angeguckt, was gibt es schon an Möglichkeiten und haben tatsächlich Isolierstoff, der aus der Raumfahrt kommt, ähnlich wie die Teflonpfanne gefunden. Damit kann man innen eine Dämmung draufbringen, die manchmal nur 1-2 Zentimeter ist. Das bringt dann schon so viel, als würde man draußen 10-15 Zentimeter draufbringen. Und dann fand ich auch ganz spannend, nicht überall kann man auch aus Denkmalschutzgründen einen Heizkörper hinsetzen.
Ja, stimmt.
Da haben sich die Forscher überlegt, da gibt es doch schon mal was, haben sich ein bisschen umgeguckt in der Industrie, wie kann man das kombinieren? Und tatsächlich für mich wirklich völliges Neuland, für die Fachleute vielleicht weniger, aber es gibt tatsächlich Heizungen, die man per Rolle, das ist feste Farbe, auf die Wände aufbringt, quasi Stromanschlüsse dranlegt und wenn man die einschaltet, das ist erstaunlich, dann heizt wirklich innerhalb kurzer Zeit diese Wandfarbe den ganzen Raum auf. Also bisschen Magic, aber es funktioniert.
Absolut. Wann sollen denn die Gebäude in der Speicherstadt umgerüstet werden?
Also das ist jetzt im Moment gerade so ein Forschungsprojekt. Das steht kurz vor dem Abschluss. Es wird noch ein bisschen weiter getestet. Das waren jetzt die ersten Ergebnisse, wie gesagt, die man da macht. Es geht noch viel um die Abstimmung. Also wo muss man wie viel tun? Wie muss man vielleicht auch Speicher noch irgendwie integrieren, die man in den Keller packen kann? Also das sind so noch Abstimmungssachen. Ein konkretes Datum, wann die HALA wirklich mit der flächendeckenden Umrüstung der Speicherstadt beginnen will, das gibt es noch nicht. Aber das Ziel ist natürlich klar, 2040 soll es so dann soweit sein.
Dankeschön, Dietrich. Im November hatte hier ein Mann seine Tochter in Stade entführt und dann gedroht, sich mit ihr auf dem Hamburger Flughafen in die Luft zu sprengen. Ihr erinnert euch, der Prozess gegen den 35-jährigen Mann läuft am Hamburger Landgericht und heute hat seine Ex-Frau ausgesagt, also die Mutter des damals 4-jährigen Mädchens. Und sie hat unter Tränen erzählt, dass es schon mal eine Entführung gab. Obwohl die Mutter das vorläufige Sorgerecht hatte, soll der Mann das Kind mit in die Türkei genommen haben und die Mutter konnte es dann erst nach Wochen wiederholen. Kleine Bäche, die ja plötzlich zu reißenden Flüssen wurden, überflutete Dörfer, Innenstädte, viele verzweifelte Menschen, die aus ihren Häusern und Wohnungen raus mussten. Das sind ja die Bilder aus Süddeutschland, die uns in den letzten Tagen sehr beschäftigt haben. Und solche Extremwetterlagen sehen die meisten Wissenschaftler deutlich und schon lange als eine Folge des Klimawandels an. Aber wie denkt ihr eigentlich darüber? Die Kolleginnen und Kollegen von NDR Fragt wollten genau das in einer nicht repräsentativen Blitz Umfrage wissen. Andreas Sorgenfrei vom NDR-Fragt-Team ist deshalb jetzt bei mir. Andreas, fühlen sich die Menschen in Hamburg denn überhaupt betroffen von den Ereignissen im Süden?
Also da kann man nur sagen, ja, weil wir haben die Umfrage ganz spontan Montagnachmittag aufgrund der aktuellen Lage gestartet und waren im Nu überflutet von Menschen, die ihre Meinung und ihre Sorgen mit uns teilen wollten. Vielen Dank dafür nochmal, weil das war auch für uns sehr interessant. 3000 Hamburgerinnen und Hamburger haben sich gemeldet, jetzt bis heute Morgen, da haben wir die Umfrage zugemacht. Die Sorge ist groß, viele fordern auch gleich Maßnahmen und das, was uns sehr aufgefallen ist, ganz viele junge Menschen haben sich gemeldet, das ist nicht immer so bei NDR Fragt, nicht mehr wegschauen, Maßnahmen ergreifen, keine Pflaster draufkleben, das hat uns zum Beispiel Katharina geschrieben, 25. Daniel forscht zum Thema und der ist besonders genervt, weil er ihm immer wieder sagt, der Klimawandel ist keine Glaubensfrage, das steht doch faktisch schon lange fest. Janika sagt, die Politiker lassen uns lieber ins offene Messer laufen und ignorieren die Fakten. Dann gibt es Theresa, die uns geschrieben hat, dass sich die Erde immer wieder verändert und sie findet, dass das alles eher hysterisch ist. Also auch solche Meinungen gibt es und das sind nicht wenige, aber in der Mehrheit herrscht da große Sorge. Nur ein Drittel hat sich wirklich so ganz unbeeindruckt geäußert.
Sehen denn die Befragten einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen den Extremwetterlagen, zuletzt ja auch in Niedersachsen oder im Saarland?
Da gibt es überhaupt keinen Zweifel, weil das ist wirklich eine überwältigende Mehrheit. Das sind mehr als 8 von 10, würde ich mal sagen, die gesagt haben, also das ist ganz klar, das hängt alles zusammen. Wir hatten ein bisschen andere Zahlen in Mecklenburg-Vorpommern, da waren die kritischer, die sagten auch generell, dass sie an den Klimawandel seltener glauben und dass sie auch mit den Erkenntnissen der Wissenschaft nicht so übereinstimmen, aber in Hamburg war das sehr deutlich zu sehen.
Klimawandel außer Kontrolle, das war ja die zentrale Frage von eurer Untersuchung. Wie sehen das denn die Hamburgerinnen und Hamburger? Gibt es da noch was zu kontrollieren?
Ja. Das ist eine sehr gute Frage, ob es noch was zu kontrollieren gibt, weil wir hatten praktisch so 2 Kategorien. Die einen haben gesagt, der Bus ist abgefahren, die Chancen sind verpasst, wir können jetzt nur noch das Schlimmste verhüten. Viel, das so gekommen ist, wir müssen die Hilfsdienste aufrüsten, wir müssen aufpassen, in Überschwemmungsgebieten Neubaugebiete einzurichten und so weiter. Also da ging es eigentlich mehr darum, Frühwarnsysteme einzuziehen und sowas alles. Und noch andere Dinge, die man jetzt mal machen könnte. Und die anderen haben gesagt, jetzt gehen wir richtig los. Wir müssen uns anstrengen, wir können das noch stoppen, wir müssen die Erneuerbaren ausbauen, wir brauchen Tempolimits, wir brauchen besseren ÖPNV, wir müssen vielleicht auch SUV-Fahrer besteuern und andere Maßnahmen einrichten und generell vielleicht auch über unser Konsumverhalten nachdenken, das ja viel Energie verbraucht. All diese Vorschläge haben wir in den Kommentaren von den Hamburgern gelesen.
Dankeschön, Andreas Sorgenfrei. Ja, der Klimawandel, der führt ja nachweislich auch zu mehr extrem heißen Tagen und Nächten, auch wenn wir uns das bei den aktuellen Temperaturen nicht so vorstellen können. Aber extrem heiße Tage, die können es ja auch in diesem Sommer wieder geben. Und da sehnen sich dann natürlich auch viele wieder nach einer schönen Abkühlung. Die Sozialbehörde hat sich da was Nettes einfallen lassen, wie ich finde, nämlich eine kühle Orte-Karte. Dort sieht man also Orte zum Abkühlen, wie zum Beispiel den alten Elbtunnel. Mehr verrate ich an dieser Stelle aber nicht. Guckt selbst mal, den Link packen wir euch in die Show. So, das war der Tag in Hamburg. War eine ganze Menge los, wie ich fand. Wenn ihr Tipps oder Anregungen habt, gerne her damit. Unsere E-Mail-Adresse, die steht wie immer in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich. Morgen macht hier dann meine liebe Kollegin Ecke Spanner weiter. Also, bis dann. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.